Predigt von Emanuel Schmidt, gründet auf der Schöpfungsgeschichte aus dem 1. Mose, Genesis, 1. Kapitel, Vers 1 bis 31. Ich möchte die Vers alle vorlesen, den ganzen Text, ohne dass ihr noch Text mit Folie seht, dass ihr euch ganz auf das Wort konzentrieren könnt. Lasst euch nicht ablenken, schliessen allenfalls auch die Augen, wenn es heisst, dann sprach Gott. Und es folgt dann, was Gott durch und mit seinem Wort geschaffen hat. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem wogenden Wasser. Da sprach Gott: Es werde Licht, und das Licht entstand. Gott sah es an, es war gut. Da trennte Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte er Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, ein Tag. Dann sprach Gott: Im Wasser soll eine Wölbung entstehen, eine Trennung zwischen den Wassermassen. So geschah es auch. Gott machte die Wölbung und trennte die Wassermassen unterhalb der Wölbung von denen darüber. Die Wölbung nannte Gott Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott: Die Wassermassen unter dem Himmel sollen sich an einer Stelle sammeln. Das Land soll zum Vorschein kommen. So geschah es. Und Gott nannte das trockene Land Erde, die Ansammlung der Wasser aber nannte er Meer. Gott sah alles an, es war gut. Dann sprach Gott: Die Erde lasse Gras hervorsprießen, Pflanzen und Bäume jeder Art sollen wachsen und Samen und samenhaltige Früchte tragen. So geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor, alle Sorten samentragender Pflanzen und jede Art von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Gott sah es an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott: An der Wölbung des Himmels sollen Lichter erscheinen. Sie sollen Tag und Nacht voneinander trennen und als leuchtende Zeichen sollen sie die Zeiten bestimmen. Tage, Feste und Jahre. Außerdem sollen sie als Lichter am Himmelsgewölbe die Erde beleuchten. So geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das Größere, das den Tag regiert, und das Kleinere für die Nacht und dazu die Sterne. Er setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten. Sie sollten den Tag und die Nacht regieren und Licht und Finsternis voneinander trennen. Gott sah es an, es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott: Im Wasser soll es von Lebewesen aller Art wimmeln und am Himmel sollen Vögel fliegen. Da schuf Gott die großen Seeungeheuer und Wesen aller Art, von denen die Wasser wimmeln, dazu alle Arten von geflügelten Tieren. Gott sah es an, es war gut. Da segnete Gott seine Geschöpfe: Seid fruchtbar und vermehret euch und füllt das Wasser in den Meeren, und auch ihr Vögel vermehret euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott: Die Erde soll allen Arten von Lebewesen hervorbringen, Herdenvieh und wilde Tiere und alles, was kriecht. So geschah es. Gott machte alle Arten von wilden Tieren, von Herdenvieh und von allem, was sich auf der Erde regt. Gott sah es an, es war gut. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie: Seid fruchtbar und vermehret euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott sagte: Zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen, überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag.
Ja, danke Urs für die wunderschöne Vorlesung. Ja, ich denke, ich sollte mich schnell vorstellen, denn die meisten von euch kennen mich nur als den Gitarristen da. Und in diesem Sinne, ich bin ja auch noch nicht sehr lange in dieser Kirchgemeinde. Meine Primar- und Sekundarschule habe ich in Frankreich, den USA, in der Schweiz und in England verbracht. Ja, cool, wenn das schon lustig ist. Danach ging ich nach Florida, wo ich ein Studium in biologischer Ozeanographie und Aquakultur absolvierte. Da habe ich auch zum Glauben gefunden und habe ich angefangen, die Gitarre zu spielen. Danach ging ich nach Sydney, Australien, wo ich ein Studium in Konzertgitarre im Jazzbereich und in Komposition absolvierte an einer christlichen Hochschule und habe auch dann zusätzlich ein Bibelstudium absolviert. Und was auch noch interessant ist für mich natürlich, ist, dass ich ein Studium in der Theologie der Kreativität gemacht habe. Ich war 19 Jahre lang in Australien als Berufsmusiker und Dozent. Ich habe dort am Sydney Conservatorium in Musikwissenschaft promoviert. Danach ging ich 4 Jahre lang nach Las Vegas. Da habe ich in Lion King gespielt und in vielen Jazzbands, Big Bands vor allem, und habe einen Master in Musikpädagogik gemacht und war auch Dozent da. Danach ging ich 2 Jahre lang nach Deutschland, wo ich an einer internationalen Schule unterrichtete und bin seit 2016 wieder in der Schweiz. Deshalb auch, mein Wortschatz ist ein bisschen, also auf Englisch würde es jetzt besser gehen. Ich habe ein Diplom in Musikmanagement auch noch gemacht in der Schweiz und bin seit 2022 verheiratet mit der wunderbaren Iris. Und ich habe 2 tolle Stiefsöhne, Josue und Joelle. Ich unterrichte an der Musikschule Davos, an der Musikschule Arosa und seit kurzem auch an der Musikschule Langfort und bin der Musikschulleiter der Musikschule Arosa Schanvic. Meine Hobbys außer Gitarre und Komponieren sind Wandern, Lesen und Fotografieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wieso dieses Thema? Wieso interessiert mich das Imago Dei und vielleicht auch euch? Ich kann entweder in Sündenvermeidung leben, also einfach aufpassen, dass ich nicht sündige, aber vielleicht ist das nicht eine sehr erfüllende Lebensweise. Ich kann aber vielleicht noch ein bisschen besser, das bisschen besser tun und in guten Taten leben. Da kann ich vielleicht ein paar Sünden vermeiden. Und ich denke aber, wenn ich im Ebenbild Gottes lebe, dann handle ich auf einer reichen, großzügigen, geschickten, spannenden und besonders kreativen Ebene. Was aber bedeutet es, im Ebenbild Gottes zu handeln? Dafür müssen wir natürlich ein paar Eigenschaften Gottes kennen. Da hinten ist es viel kleiner. Hier ist das gut, okay. Ich werde nicht alle von diesen Eigenschaften besprechen, sondern nur ein paar. Ein paar von diesen kennen wir, vielleicht ein paar andere sind ein bisschen schwieriger zu erkennen. Gott hat die Eigenschaft der Allgegenwart. Diese haben wir nicht. Aber wir können den Heiligen Geist bitten, uns zu zeigen, wie wir im Umfeld unserer Freunde, Familie, Bekanntschaften und Mitarbeiterinnen mit vollständiger Absicht so gegenwärtig wie möglich sein können. Wir geben ihnen bewusst unsere volle Aufmerksamkeit und wissen, dass unsere Mitmenschen im Ebenbild Gottes erschaffen sind. Die Technologie, welche uns manchmal so fesselt, aber nicht. Allwissenheit. Wir können nicht alles wissen, aber wir können die folgenden Eigenschaften anstreben, die eindeutig mit der Allwissenheit verbunden sind. Wir können Weisheit anstreben. Wir können ein umfassendes Wissen in zwei Themen in unseres Fachgebiets anstreben oder auch in Themen, die nicht in unserem Fachgebiet sind. Wir können lernen, kritisch zu denken. Etwas auf seinen Bezug zur Wahrheit, insbesondere zur absoluten Wahrheit, zu prüfen. Wir können logische Zusammenhänge zwischen Ideen verstehen, Probleme systematisch lösen. Die Unveränderlichkeit Gottes. Wir aber verändern uns während unserer Lebzeit hoffentlich regelmäßig und werden Jesus ähnlicher. Wir können uns auf jene Zeit aber vorbereiten, in welcher auch wir kein Leid mehr erfahren. Es keine Tränen mehr gibt und wir keine moralische Veränderung mehr benötigen. Die Gerechtigkeit Gottes ist die höchste Richtigkeit des göttlichen Willens, die vom vernunftbegabten Geschöpf fordert, was recht und gerecht ist. Das heißt, hier haben wir nicht nur die Befähigung durch den Heiligen Geist und durch das Beispiel Jesu gerecht zu sein, sondern wir haben eine Herausforderung von Gott, gerecht zu walten. Implizit in dieser Definition ist sogar, dass allein die Vernunft und allenfalls das Gewissen den Mensch zur gerechten Handlung führt. Die Ewigkeit Gottes ist die unbegrenzte Fortdauer des göttlichen Wesens, die gänzlich jedes Nacheinander ausschließt. Wir aber leben im Nacheinander. Aber wir können uns um die Gegenwart so kümmern, dass wir den heutigen Tag so gestalten und mit dem Heiligen Geist so gehen, dass wir nur weniges in der Vergangenheit bereuen müssen und die Zukunft nicht fürchten müssen. Ich finde, diese Werte oder Eigenschaften geraten in der Gesellschaft zunehmend unter Beschuss. Zum Beispiel, da Weisheit mit dem allwissenden Gott zusammenhängt, stützt sie sich auf Richtlinien, die wiederum auf absoluter Wahrheit beruhen. Da die meisten Menschen ihre Informationen aber über Google beziehen und sich ihr Wissen von den Medien diktieren lassen, ist bei vielen Menschen ein rapide sinkendes Allgemeinwissen zu beobachten. So hat eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergeben, dass etwa 40% der jüngeren Generation in den USA nicht wissen, was mit Holocaust und Auschwitz gemeint ist. Schließlich scheint auch das kritische Denken auf einem historischen Tiefstand zu sein, da die Menschen einfach glauben, was sie im Internet und in den Medien sehen. Aber das Imago Dei eint uns alle. Die Lehre von der Imago Dei eint alle Menschen, Gläubige und Ungläubige, gleichermaßen, unabhängig von ihrer ethnischen Zusammengehörigkeit, ihrem Glauben, ihrem Geschlecht und sogar ihrem Verhalten. Alle sind nach Gottes Ebenbild geschaffen. Es gibt Menschen ohne Bekenntnis zu Christus, Die finden Lösungen für Probleme, erschaffen schöne Kunstwerke, Musik und Tanz. Sie finden Heilmittel für Krankheiten. Sie kümmern sich um Sterbende. Und sie lieben die Unliebsamen und dienen anderen. Viele von uns kennen solche wunderbaren, noch nicht gläubige Menschen. Diese Eigenschaften Gottes, die wir jetzt gesehen haben, erkennen wir aber erst eher, wenn wir die Bibel durchlesen oder theologische Diskussionen führen und studieren. Aber die allererste Eigenschaft Gottes, die wir in der Schöpfungsgeschichte sehen, ist die Fähigkeit, ex nihilo etwas zu erschaffen. Ex nihilo ist lateinisch und bedeutet aus dem Nichts. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen als unser Abbild, als unser Ebenbild, dass sie herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel, über das Vieh und über alle wilden Tiere und über alles Getier, das sich auf dem Erdboden regt. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. So hat er uns in seinem Ebenbild erschaffen, aber das hat ja nichts mit dem Aussehen zu tun. Wir können nicht erwarten, dass Gott eine Nase und zwei Ohren und zwei Augen hat in diesem Sinne. Sondern dazu gehört zuerst einmal der freie Wille. Gott hat uns einen freien Wille gegeben, damit wir lieben können, denn ohne freien Willen gibt es keine Liebe. Gott selbst waltet auch im freien Willen, aber für ihn ist es ein bisschen einfacher. Er wählt einfach zwischen zwei perfekten Möglichkeiten. Der Mensch unterscheidet sich von den Tieren und dem Rest Gottes Schöpfung in mehreren Bereichen. Die wichtigsten sind das Bewusstsein des Ego, wer wir sind, und das Leben mit Absicht und Vorsatz, was ähnlich wie der freie Wille ist. Aber das Tier lebt aufgrund seines Instinkts und entwickelt sich nicht durch kreative Erfindungen. Diese Fähigkeiten erlauben es dem Menschen, eine persönliche Beziehung zu Gott zu führen. Bedeutungsvolle Beziehungen funktionieren aufgrund von freiem Willen, weil dieser Wille die Liebe zur anderen Person steuert. Wie wir sehen werden, ist es aber genau dieser freie Wille, dass mit demselben freien Willen, dass wir entscheiden, selbst schöpferisch tätig zu sein. Hier ist noch einmal eine Zusammenfassung der Schöpfungsgeschichte und wir sehen, dass Gott beinahe immer gesagt hat, dass er gesehen hat, dass etwas gut war. Und jedes Mal, wenn ich die Schöpfungsgeschichte lese, bin ich durch dieses Wort enttäuscht. Das ist ein ausdrucksloses Wort für mich. Gut. Das ist, wie wenn man sagt, ja, der Köbi ist ein guter Kerl. Ja, das ist nicht so, die Schöpfung. Denn meine eigenen Beobachtungen über die Schöpfung, sei es beim Wandern, Biken, Reisen oder Schauen von Dokumentarfilmen, sind von Adjektiven wie unglaublich, erstaunlich, umwerfend, prachtvoll, hinreißend, traumhaft und verblüffend geprägt. Ich dachte, vielleicht ist es ja schwer für den allmächtigen Gott, von sich selbst beeindruckt zu sein. Jetzt möchte ich euch den Gelbhosen Pipra vorstellen. Ja, ich weiß nicht, wie es mit euch steht, aber ich bin beeindruckt. Also in diesem Sinne, wieso denn nur gut? Und natürlich am Ende der Schöpfung mit den Menschen auch noch sehr gut. Ja, gut auf Hebräisch ist Tov und sehr gut ist Henatov. Dieses Tov bedeutet gut im qualitativen Sinne der Funktionalität. Es bedeutet auch gut im Sinne der erfolgreichen Planung und Ausführung der gesamten Schöpfung. Das Endresultat entsprach Gottes Plänen und erfüllte erfolgreich seine Ideen. Nach der Schöpfung des Menschen hieß er seine Schöpfung Henatov, sehr gut. Römer 1,20 lehrt uns, das hat Monika vorher, ich weiß nicht, ob sie es gewusst hat, das ist eine Synergie, denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit die Menschheit ohne Entschuldigung sei. Mit anderen Worten, diese Schöpfung, die Gott erschaffen hat, ist so großartig, dass wir keine Ausrede haben, eigentlich zu sagen, es gibt keinen Gott. Das Gemachte hier bedeutet alles, was er in der Schöpfung erschaffen hat, sowie seine wunderbaren Werke seither. Das Funktionelle der Schöpfung, zum Beispiel die Zelle, die ja wie eine Stadt ist, wenn jemand ein bisschen Biologie kennt, der menschliche Körper, das aber war alles dem Menschen von Anfang an nicht bewusst, weil er die Fähigkeit erst viel später besaß, wissenschaftliche Nachforschungen zu machen. Deshalb können wir hier erwarten, dass die Schöpfung dem Menschen ein Zeugnis der Herrlichkeit Gottes durch das Äußere, das Aussehen der Schönheit war. Die Schöpfung im Sinne des visuell Erkennbaren ist ein Symbol für das Unsichtbare, die Kraft und die Göttlichkeit des Herrn. Mittlerweile wissen wir natürlich viel mehr über die Schöpfung durch die Wissenschaft und es sollte uns noch viel mehr ins Staunen versetzen. Ich selbst war während meines Ozeanographie-Studiums regelmäßig erstaunt über die Farbenpalette der Korallenriffe und das Verhalten deren Bewohner. Damit wir diesen Punkt der Schönheit, die Ästhetik, verstehen können, müssen wir uns vielleicht die Alternative vorstellen. Gott hätte seine gesamte Schöpfung nur als funktionell erschaffen können. Man stelle sich hier nur eine Farbe vor, nur wenige Lebewesen, eine Art Pflanzen. Dies tat er aber nicht. Ich selbst stelle mir Gott während der Schöpfung als Künstler vor. Mit einer Kombination von Tanz, weitschweifenden Gesten und Gelächter, Freiheit, Freude und dann wieder in Gedanken das Nächste ausheckend. Was aber bedeutet es, dass wir Gottes Schöpfung als funktionell und ästhetisch beobachten? Hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der uns einen Leitfaden fürs Leben gibt. Utile und dulce. Utile ist lateinisch und bedeutet funktionell eigentlich, nützlich, während dulce süß bedeutet. Die Schöpfungsgeschichte zeigt uns, dass Gott von Anfang an beide Eigenschaften als wichtig empfindet. Sonst wäre lieblich anzusehen eine Referenz zum Schönen. Ich lese noch den Text. Und Jehova Gott pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Jehova Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, Achtung, lieblich anzusehen und gut zur Speise. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Hier haben wir diese Referenz zum Schönen wieder. Gott hätte einen Baum erschaffen können, einen Vogel, einen Fisch, alles grau. Wieso hat er diese Vielfalt, diesen Überfluss, und auf Englisch sagt man auch Superabundance, diesen Superüberfluss erschaffen? Gott schuf die Bäume nicht lieblich, damit er nur er selbst im Garten wandeln konnte und sich deren erfreuen konnte. Wenn der Mensch die Kapazität, das Schöne zu erkennen, nicht gehabt hätte, wäre das Liebliche nur von Gott erkennbar gewesen. Deshalb ist es schlüssig, dass Gott zusammen mit der Erschaffung des Schönen dem Menschen die Kapazität der Erkennung des Schönen geschenkt hat. Natürlich in seinem Ebenbild. Jetzt möchte ich ein Zitat von Leland Ryken lesen aus seinem Buch »Die befreite Vorstellungskraft«. Eine christliche Weltanschauung steht im Gegensatz zu einer Reduktion des Lebens zum Nützlichen. Gott hat nicht eine rein funktionelle Welt erschaffen. Die Kapazität für Schönheit ist uns von Gott implantiert worden. Wenn ihr euch überlegt, viele der bedeutungsvollsten, wertvollsten Dinge im Leben haben keinen praktischen Nutzen. Wieso bemalen die Leute die Wände ihrer Zimmer und tragen bunte Kleider? Im funktionellen, praktischen Sinne, was kann denn eine Person mit einem Sonnenuntergang, einem verschneiten Berggipfel, mit dem Nebel am frühen Sommermorgen oder einem schön geformten Baum anfangen? Falls wir immer noch zweifeln, dass Gott möchte, dass wir kreativ unterwegs sind, lesen wir 1. Mose 2,19. Dieser Vers hat mir Spaß gemacht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Hier sehen wir wahrscheinlich der erste kreative Moment der Menschheit. Gott gab Adam aber keine Regeln für das Nennen. Adam hatte freien Willen. Gott wollte diesem kreativen Moment des Menschen beiwohnen. Er wollte sehen, wie Adam diese kreative Aufgabe lösen würde. Wir kennen Gott von diesen Eigenschaften, die wir am Anfang angeschaut haben. Und eine dieser Eigenschaften war Allwissenheit. Das heißt, wir können die Schlussfolgerung ziehen, dass Gott schon lange wusste, welcher Name Adam welchem Tier geben würde. Das musste so sein. Sonst wäre Gott nicht allwissend gewesen. Und deshalb, dieses um zu sehen, wie er sie nennen würde, bedeutet nicht, er wollte es herausfinden. Denn es bedeutet, er wollte zuschauen und dem Spektakel beiwohnen, weil es ihm Spaß machte. Die Schönheit der Schöpfung widerspiegelt die Schönheit Gottes. Für uns ist die äußerliche, persönliche Schönheit Gottes aber nicht sichtbar, außer durch seine Schöpfung und durch die Menschen, welche ja alle in seinem Angesicht erschaffen sind. Als Jesus auf Erden war, war er für die Menschen das Äußerliche. Jedoch war auch er nichts Besonderes anzusehen. Denn Gott wollte ja vermutlich nicht, dass wir ihm aufgrund seines Aussehens folgen und vielleicht seinem Charisma, sondern aufgrund seiner Identität und aufopfernden Liebe für uns. Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, noch Schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Was ist denn diese Schönheit? Es ist die absolute Wahrheit, die wir in Gott kennenlernen. Diese Wahrheit beinhaltet auch die aufopfernde, endlose, ultimative Liebe und seine Fähigkeit, Gnade und Gerechtigkeit in genauem Gleichgewicht zu halten. Jesus hätte in dem Wunder von den 5000 einfach durch ein Wunder bewirken können, dass alle Menschen ein Gefühl des Sattseins im Magen gehabt hätten. Aber vielleicht wollte er ihnen ein Bild geben, ein visuelles Wunder des Superüberflusses, wie es in der Schöpfungsgeschichte steht. Vielleicht waren deshalb 12 Körbe Brot übrig, obwohl die Ausgangslage mit 5 Gerstenbroten ziemlich düster war. Ich denke auch manchmal, dass Jesus ja bei der ganzen Schöpfungssituation, alles ist ja durch ihn erschaffen worden. Und jetzt denke ich, wie es war vielleicht für ihn, als er dann Mensch geworden ist und sich trotzdem gleichzeitig als Mensch noch erinnern konnte, wie alles erschaffen wurde durch ihn. Und dass diese Erinnerung auch noch in ihm gleichzeitig war, obwohl er Mensch jetzt auch in dieser Schöpfung auf der Welt, auf der Erde steht. Das muss ein Riesenparadox gewesen sein für ihn. Was sagt denn das Wort Gottes über Kunst? Die Bibel ist eigentlich eine große Sammlung, wollen wir sagen, von verschiedenen Arten der Kunst. Es ist ein Werk der Literatur und wird auch oft als Werk der Literatur studiert und nicht nur als theologisches Werk. Die Bibel beinhaltet Gedichte, Geschichten und Gleichnisse. Sie beinhaltet Musik, sowohl Freude und Trauer, Improvisation, Instrumentalmusik, darstellende Kunst wie Tanz und das Theater von Jeremia. Sie beinhaltet bildende Kunst wie die Stiftshütte und später der Tempel und symbolische und abstrakte Kunst. Ein paar genauere Beispiele sind, dass Gott ja Bezalel inspiriert hat durch seinen Heiligen Geist, die Stiftshütte zu entwerfen, ihm Materien gegeben hat, Holz, Farben, Symbole, künstlerische Fähigkeiten, Weisheit, Verstand und dass es als sinnreiche Arbeit ernannt wurde. Weiterhin wollte Gott, dass Bezalel diese Fähigkeiten weitergab durch das Unterrichten. Später lesen wir von Kenania, Asaf und König David als Musiker und Komponisten und Tänzer. Die Psalmen natürlich sind Lieder. Und darin sehen wir hin und wieder das Wort Selah, was manchmal als instrumentales Zwischenspiel oder Pause zur Meditation interpretiert wird. Im Neuen Testament sehen wir den Gesang Marias, als sie schwanger war. Wir sehen auch Musik als informelle, selbstverständliche Begleitung des Feierns im Gleichnis der zwei verlorenen Söhne von Lukas 15. In Epheser 5, 18 bis 19, das ist eine interessante Passage und ich lese sie euch vor, weil oft denken wir nur, ja, ich darf mich nicht betrinken. Ja, nicht besaufen. Und wir nehmen dann diese Passage dafür. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Und letztlich sehen wir auch, dass es Musik im Himmel gibt. In Offenbarung lesen wir das, es gibt Gesang und Musik. Und interessanterweise nach dem Fall von Babylon, die Riesenzerstörung, gibt es keine Musik mehr. Interessanterweise, als David voller Freude tanzte in dieser großen Bundeslade hochgebracht wurde und es war viel Tanz und er hatte, glaube ich, nur einen Lendenschurz an und das hat Michael gestört. Sie dachte, es sei überflüssig und unangebracht und verachtete ihn. Und mir ist aufgefallen, dass das später noch einmal passierte, nämlich mit Judas. Judas hat später beobachtet, als Maria Jesus gesalbt hat und hat kritisiert, dass da so ein teures Parfum verwendet würde und wie man es an die Armen verkaufen könnte oder es verkaufen könnte und die Armen beschenken könnte. Beide verstanden die überschwängliche Liebe Gottes nicht. In den letzten 2000 Jahren gab es eine ununterbrochene Linie von gläubigen oder ungläubigen Menschen, welche die Zentralität des künstlerischen Schaffens verstanden und angewendet haben. Die meisten von diesen hier sind Gläubige oder waren Gläubige. Damit wir dies selbst auch verstehen, können wir probieren, uns eine Welt ohne Kunst vorzustellen. Ich lese euch vor, wie ich es mir vorstelle. In dieser Welt sind alle Kleider einfarbig und vom selben Muster geschnitten. Es gibt keine Musik, außer einer Glocke, die ankündigt, wann die Arbeit anfängt und aufhört. Keine Kunstwerke, außer Werbung, die uns verleitet, etwas zu kaufen, was wir nicht brauchen. Es gibt keine Literatur, sondern nur Gebrauchsanweisungen zum Fernseher, wo es sowieso nur Werbung hat. Keinen Tanz, sondern nur das Marschieren von Truppen. Keine hervorragende Architektur, nur für funktionelle Häuser, die alle gleich aussehen. Und ich? Was kann ich tun? Ich kann Gott als schöner Schöpfer im Überfluss kennenlernen. Wie würde das meine Beziehung zu Gott verändern? Ich kann mir das Gleichnis der Talente nochmal anschauen und mir überlegen, was ist mein Talent und wie kann ich es fördern? Und wenn ich in die schöne Natur gehe, kann ich zwar Gottes Schöpfung bewundern, aber vielleicht kann ich mich auch noch daran erinnern, dass er mich ja auch als schöpferisch gestaltet hat und dass ich ja auch kreativ sein kann. Ich kann eine Gitarre bauen. Ich kann einen Fotografiekurs besuchen. Ich kann Instrumenten- oder Gesangunterricht besuchen. einen Kunst- oder Musikgeschichte-Kurs besuchen, dem Grafik-Design-Team der Gemeinde beitreten, Bücher lesen, um Kunst, Tanz, Literatur und Musik besser zu verstehen und zu interpretieren. Ich kann Konzerte aller Art besuchen, auch jene, welche für mich eine neue musikalische Erfahrung bedeuten. Ich kann ein Museum besuchen. Ich kann gut kochen lernen, denn Schönes geschieht, wenn Kochkunst und Gastfreundschaft einander küssen. Ich kann mit meinen Freunden über Kreativität reden. Ich kann eine Methode erfinden, mit welcher die sterbenden Korallenriffe wieder mit Korallen besiedelt werden können. Ich kann Künstler unterstützen und Kinder im schöpferischen Tun unterstützen. Und was jetzt aktuell ist, ich überlasse niemals der Technologie, was Gott mir geschenkt hat. KI wurde nicht im Ebenbild Gottes geschaffen. Und Angst vor dem Scheitern ist der Feind der Kreativität. Ich fasse jetzt zusammen. Unser Engagement im schöpferischen Bereich wird uns oft in unseren Freundschaften zugutekommen, vor allem wenn wir nicht alles, was wir tun, als funktionell anstreben. Es erweitert unsere Wahrnehmung und unsere Werte. Wir bekommen einen neuen, lebendigeren Bezug zu Gottes Wort, wenn wir sehen, dass er uns ein literarisches Werk voller Gedichte, Gleichnisse, darstellende Kunst, Musik, Gesang und Tanz geschenkt hat. Wir sagen manchmal, das Wort Gottes an uns sei sein Liebesbrief an uns. Stellt euch vor, der Liebesbrief klingt wie das, die Annoncen am Bahnhof, Gleis 1. Deshalb ist die Bibel nicht so, weil es ein Liebesbrief ist. Gott zeigt uns mitunter durch die Kreativität die Tiefe seiner Liebe, aber er gibt uns auch durch unsere eigene Kreativität einen Weg, einerseits dem Leid, welches uns aufgrund des Sündenfalls begegnet, Ausdruck zu bringen und es zu bewältigen. Ich selbst habe sehr oft bei schwierigen Situationen in meinem Leben, bin ich ins Musikzimmer gegangen, habe eine Gitarre genommen, habe ich mich hingesetzt, das Licht ausgezündet und die Augen geschlossen und einfach gespielt. Andererseits können wir auch unserer Freude und Liebe eine lebendige Form geben. Gott schenkt allen von uns eine eigenartige Fähigkeit, die Elemente seiner Schöpfung, Holz, Metall, Erde, Wasser, Farbe, Elektrizität, abstrakte Konzepte wie Mathematik, die Physik der Musik, so zu verwenden, dass wir durch unseren Verstand und freien Willen und unsere Intelligenz, Bedeutung und Schönheit durch den Heiligen Geist in unser Leben und jenes unserer Mitmenschen bringen können. Hier sehen wir oben links ein Stück Ahorn und gleich daneben das Resultat, die blaue Gitarre. Unten links ist ein Van Gogh und in der Mitte ist ein Pablo Picasso. Ich garantiere euch, da ist eine Mandoline mit dabei. Dann haben wir rechts noch ein bisschen Humor. Das ist in Bezug zum Kochen, das ich vorhin erwähnt habe. Sie sind im Restaurant. Brad und Angelina, und Brad sagt, das Essen schaut so toll aus, so gut, lass uns essen. Und sie sagt, aber Liebling, zu Hause, da beten wir ja immer. Und er sagt, ja, aber hier weiß der Chef, wie man kocht. Und mit dem Licht und der Finsternis der Schöpfungsgeschichte schließe ich nun den Kreis durch diese Fotografie von Sebastião Salgado, welche durch Kreativität, Kontrast, Fähigkeit, Liebe und Transparenz uns an unsere zerbrechliche und tiefschürfend schöne menschliche Verfassung erinnert.